möchte mit euch heute Morgen über einen Text nachdenken, den ihr hoffentlich noch kennt. Der findet sich auf unserer Jahreslosungskarte. Wisst ihr noch, wie der heißt? Alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ein Text aus 1. Korinther 16, Vers 14. Nichts geschieht auf dieser Welt einfach so. Immer gibt es für unser Denken, für unser Handeln Gründe. Das mag vielleicht gut durchdacht an manchen Stellen sein, an manchen Stellen vielleicht auch weniger durchdacht sein, aber es gibt immer Gründe. Warum tun wir Dinge? Was steckt hinter unserem Handeln? Was denken wir uns dabei, wenn wir handeln? Haben wir dann alles immer so im Blickfeld, dass wir sagen können, ja, darum geht's? Ich möchte ein Beispiel dazu nehmen. Unser Kind benimmt sich eigenartig, vielleicht sogar unanständig. Dabei will ich gar nicht auf das jetzt eingehen, warum es so ist, sondern einfach nur die Frage stellen, wie reagieren wir darauf? Wie empfinden wir? Und wie denken wir, was wir jetzt tun müssten? Ich habe hier jetzt mal so ein paar Dinge an mir aufgeschrieben. Welche Beweggründe haben wir für unser Handeln? Auch wieder das Beispiel, das Kind benimmt sich eigenartig, vielleicht unanständig. Unangemessen. Sind wir möglicherweise genervt, weil unser Kind sich so verhält? Sind wir aufgeregt? Wurden wir durch das, was das Kind gemacht oder gesagt hat, provoziert und fühlen uns provoziert? Ist unser Handeln eine Reaktion auf das, was das Kind gerade gemacht hat? Haben wir, bevor wir reagiert haben, nachgedacht? Oder kommt das einfach so aus uns raus? Haben wir überlegt, welche Wirkung das, was wir jetzt sagen oder machen, auf andere hat? Wollen wir mit dem, was wir jetzt hier machen, etwas Gutes bewirken? Oder wollen wir jemanden bestrafen? Wollen wir vielleicht jemanden wehtun, ganz bewusst? Wollen wir jemand anderen übertrumpfen? Weil wir vielleicht uns ins Abseits gestellt fühlen und jetzt irgendwie so eine gewisse Retourkutsche fahren? Wollen wir besser sein? Wollen wir mehr können? Oder ist vielleicht das, was wir jetzt hier sagen oder tun wollen, eine Taktik? Ich muss ja, weil... Und damit ist das, was wir tun oder sagen, Berechnung? Wollen wir den anderen so akzeptieren, wie er ist, oder wollen wir den anderen verändern, so machen, wie wir ihn denn gerne hätten? Oder gibt es andere Beweggründe? Vielleicht ein Beweggrund: Handeln wir aus Liebe? Ich denke, man könnte diese Liste noch um ein gutes Stück fortsetzen. Aber wir merken plötzlich, aus einer scheinbaren Kleinigkeit, das Kind hat sich eigenartig verhalten, war vielleicht unangenehm und unanständig und unangemessen. Und was steckt alles da drin? Sind wir uns dessen immer bewusst, was wir sagen, wie wir handeln? Natürlich könnte jemand sagen, naja, ich meine, man muss ja nicht alles übertreiben. Und wenn so ein Kind mal hier sich daneben benommen hat, wir waren ja auch alle mal Kinder und haben das auch erlebt. Oder muss man es immer sehr genau nehmen? Muss man eingrenzen, was gemeint ist? Ist vielleicht auch ein Nachfragen bei dem Kind notwendig? Bin ich es vielleicht nur, dem es unangemessen erschien? Und die anderen sagten, ist doch ein Kind. Und dann die andere Frage, und das hat ja mit unserer Jahreslosung zu tun, da steht, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Steckt wirklich hinter allem, was wir tun und sagen, Liebe? Und damit sind wir bei der Definition. Was ist denn eigentlich Liebe? Liebe ist ein Gefühl. Stimmt's? Ja, stimmt. Richtig. Auch. Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist aber auch eine bewusste Entscheidung und hat mit meinem Denken zu tun. Liebe ist die willentliche Zustimmung zu einer anderen Person. Und das hat hier mit unserem Denken zu tun. Und damit sind wir wieder bei der Jahreslosung, die an dieser Stelle ja heißt, lasst alles in Liebe oder in der Liebe geschehen. Willentlich. Will ich das? Wenn wir uns den Begriff Liebe näher angucken, dann gibt es im Griechischen, aus dem ja dieses Wort stammt, wir haben es ja nur übersetzt, eigentlich drei Begriffe. Drei Begriffe in Bezug auf Liebe. Nicht nur einen. Da finden wir zunächst einmal das Wort Philia vom Griechischen her. Philia. Das bedeutet die freundschaftliche Liebe oder die geschwisterliche Liebe, die brüderliche Liebe. Dann finden wir den Begriff Eros. Eros hat also mit erotischen oder romantischen, begehrenden Liebe zu tun, sexuelle Liebe. Und dann haben wir den Begriff Agape. Und Agape ist eigentlich, und hier wird auch wieder so ein Fremdwort gebraucht, eine altruistische Liebe. Was heißt das? Göttliche Liebe. Schauen wir doch mal näher die drei Begriffe mal an. Philia. Freundschaftliche Liebe bedeutet einander gern haben, uns mit viel Herzlichkeit und Achtung begegnen. Das sind die Ausdrücke, für die Philia steht. Eine weitere Eigenschaft dieser Art von Liebe ist, dass man gemeinsame Ziele hat und diese verfolgt. Und das kann in der Familie sein. Das kann darin bestehen, dass man ein gemeinsames Hobby hat. Das kann darin bestehen, dass man gewisse Pläne in der Familie auch umsetzen möchte. Das kann auch da sein, dass man sagt, hier wollen wir in eine Richtung gehen. Philia, und das ist das Interessante dabei, ist die meistverbreitete Form von Liebe, allgemein gesehen. Ob zwischen Eltern, ihren Kindern, Geschwistern, Freunden, Partnern, in all diesen Beziehungen findet sie ihren Platz. Im Internet werdet ihr finden, da steht dann, leider wird diese Form der Liebe häufig in unseren Beziehungen unterschätzt. Dabei ist sie zu 70% für die Qualität in unserer Beziehung verantwortlich. So gut sich Gegensätze anziehen mögen, gewisse gemeinsame Interessen sind trotzdem erforderlich, gerade auch für Paare. Das betrifft vor allem die Lebensziele und Werte, auch die Hobbys. In der Bibel taucht dieser Begriff sehr häufig auf, Philia, und wird ähnlich wie der Begriff Agape gebraucht. Die Bibel macht eigentlich keinen Unterschied zwischen Philia und Agape, weil Philia ist an dieser Stelle auch von unserem Verstand gesteuert. Ich möchte gemeinsam mit dem anderen etwas umsetzen, ein Ziel erreichen. Respekt und Achtung, Herzlichkeit und einander gern haben sind die Zutaten, die jede gesunde Beziehung braucht. Ein anderer Weg, Freundschaft zu pflegen, einander gut zu kennen, zu verstehen und diesem Wissen entspricht nicht nur Liebe, sondern auch die Fähigkeit, Beziehungskrisen vorzubeugen und zu überwinden. So viel also zu diesem Begriff Philia. Dann haben wir den nächsten Begriff, den ich vorhin ja genannt hatte, Eros, begehrende, leidenschaftliche, sexuelle Liebe. Kurz gesagt, erotische Liebe. Zärtlichkeit, Körpernähe, Sexualität sind Ausdruck dieser Form von Liebe. In ihr spiegelt sich vor allem das Begehren wider. Die Funken sprühen, das Herz pocht, der Puls rast. Andere sagen, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Der Begriff romantische Liebe drückt aber aus, dass es sich überwiegend um ein Gefühl handelt und weniger vom Verstand her gesteuert ist. Ganz intensiv erlebt man diese Eros-Liebe zu Beginn einer Beziehung, einer Freundschaft, und dann werden auch Fantasien oder spielen Fantasien eine große Rolle mit. Man schwebt auf Wolke 7, wie man so schön sagt. Und man möchte jeden Augenblick mit dem Partner oder mit dem anderen, sage ich jetzt ganz allgemein mal, zusammen sein. Auch hier etwas aus dem Internet. Leider wird diese Art von Liebe in unseren Beziehungen häufig überschätzt. Nicht unter, überschätzt. Da kommt ganz schnell das Wort, ich habe keine Gefühle mehr für dich. Ich weiß nicht mehr, was ich für dich empfinde. Wenn diese Sätze so gesagt werden, dann führt das in der Regel sehr schnell dann auch zur Trennung von dem Paar. Oder zumindest ist die Frage dann da, soll ich gehen oder soll ich noch bleiben? Sollen wir uns trennen, ja oder nein? Und ihr merkt, wenn Liebe nur Gefühl ist, Gefühle können schwanken. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass Gefühle, ja, dass man in den Gefühlen Achterbahn fährt. Im einen Augenblick ist man ganz oben und im nächsten Augenblick im tiefsten Tal, um dann wieder hochzukommen. Tja, damit möchte ich den dritten Begriff, Agape, also die göttliche Liebe, selbstlos, erwartungsfrei, bedingungslos. Alleine wenn wir diese drei Begriffe hören, dann bedeutet das schon, das hat etwas hier mit unserem Denken zu tun. Selbstlos, erwartungsfrei, bedingungslos. Und das hat weniger mit einem Gefühl zu tun, sondern ist mehr vom Verstand geführt. Zu lieben ohne Gegenleistung, sich selbst aufopfern, das verbirgt sich hinter Agape. Wie solch eine Liebe funktionieren soll? Für den normalen Menschen, der sagt an dieser Stelle, funktioniert nicht. Geht gar nicht. Kann ich gar nicht. Aber bei den Christen ist das etwas anderes. Warum? Weil Jesus Christus darin ein Vorbild für uns ist. Die Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zum Nächsten geht so weit, dass ich auch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, wenn ich auch zu dem anderen Ja sage, auch wenn er mir vielleicht im Magen liegt und mir Probleme bereitet. In der Welt von heute ist diese Agape-Liebe eigentlich absurd. Die Frage, ob wir uns jemals so lieben können, ist bei vielen in Frage gestellt. Und jetzt einmal Hand aufs Herz, wenn euch jemand die Frage stellen würde, warum liebst du deinen Partner? Welche Antwort gibst du? Er hat so tolle Charaktereigenschaften. Er ist so großzügig, liebevoll, verständnisvoll, hilfsbereit. Ich habe dann hier auch im Internet gefunden, dass nicht wenige gesagt haben, ich liebe sein Lächeln. Oder ihr Lächeln, geht ja auf in beide Richtungen. Und das Vierte, was in der Reihenfolge dann so auch dann kommt, er ist immer für mich da. Wie lange hält das? diese Sicht. Auf uns Menschen bezogen, nicht lange. Aber in dem Augenblick, wo Gott mit ins Spiel kommt, sieht es anders aus. Natürlich muss ich auch die Frage stellen, wie sieht es aus, wenn durch den Unfall eine Person plötzlich aus dem Leben gerissen wird oder das Lächeln nicht mehr da ist, weil er vielleicht gar nicht mehr lächeln kann? Was, wenn sich über Jahre hinweg ein Mensch verändert? Was ist, wenn dieses Ich liebe dich, was am Anfang vielleicht x-mal am Tag gesagt wurde, wegfällt? Nicht mehr gesagt wird? Liebst du dann immer noch? Die Agape-Liebe sagt ja. Warum? Wie hatten wir am Anfang gesagt? Selbstlos, erwartungsfrei, bedingungslos. Und so haben wir im Neuen Testament diesen Begriff Agape und auch das Wort Philia sehr häufig. Das Wesen der Agape-Liebe ist Wohlwollen, Wohltätigkeit, willentliche Freude am anderen. Und Agape ist Liebe zum anderen. Außerhalb des Neuen Testaments wird das Wort Agape in einer Vielzahl von Zusammenhängen verwendet. Aber im Neuen Testament hat es nur eine ganz bestimmte Bedeutung. Agape wird verwendet, um die Liebe zu beschreiben, die uns und aus Gott kommt, dessen Wesen die Liebe selbst ist. Denn wie die Bibel uns sagt, Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur, sondern er ist Liebe in Person. Die Art von Liebe, die Gott charakterisiert, ist kein sentimentales Gefühl. Gott liebt, denn das ist sein Wesen und der Ausdruck seines Wesens. Er liebt die Unliebsamen und die Geliebten. Er liebt die Ungeliebten und er liebt auch die, die sich gegen ihn wenden. Das tut er nicht, weil wir es verdienen, geliebt zu werden, sondern weil es seiner Natur entspricht. Gott ist Liebe. Und das beste Beispiel dafür ist, dass Gott für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er kam auf diese Welt, er kam zu uns auf diese Erde und hat für uns gelitten, damit wir leben, damit wir bei ihm sein können, wenn er wiederkommt, wir bei ihm dort in der Ewigkeit sein können. Und deswegen sagt Gott, dass wir einander lieben sollen. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus auch, alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Warum? Wenn wir Ja sagen zum anderen, sind wir bereit, uns hinten anzustellen. Und nicht nur immer zu sagen, für mich ist das und das das Wichtigste. Aber diese Agape-Liebe ist nicht selbstverständlich. Aufgrund unserer gefallenen Natur sind wir von uns aus gar nicht in der Lage, so zu lieben. Sondern das geschieht nur, weil Gott neben uns steht. Weil Gott uns Mut macht, weil Gott uns die Kraft gibt. Weil Gott uns auch einmal uns auf die zweite Stufe stellen lässt. Wenn wir den anderen lieben, wie geschieht das? Auch dazu haben wir ein Kapitel in der Bibel. Und das kennt ihr. 1. Korinther Kapitel 13. Habt ihr euch mit diesem Kapitel schon mal intensiver auseinandergesetzt? Ich möchte jetzt den Text nicht lesen insgesamt, sondern ich möchte einfach nur die Eigenschaften aufgreifen, die wir hier finden. Die Liebe ist langmütig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eben nicht so schnell entmutigt sind. Dass wir bewusst dem anderen noch eine Chance geben. Die Liebe ist gütig. Wie können wir das beschreiben? Gütig. Die Liebe sagt Ja zum anderen. Auch wenn er anders denkt als ich. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Muss man das extra erwähnen? Ja. Wie empfinde ich, wenn der andere vorgezogen wird vor mir? Ihr kommt jemand, ihr besucht jemanden. Und dann geht ihr auf diese Person zu und wollt dem die Hand geben oder egal wer das nun ist. Und diese Person wendet sich an euren Partner oder eure Partnerin zuerst. Und ihr steht da, eifersüchtig. Liebe prahlt nicht. Habe ich das nicht gut gemacht? Nein. Liebe kann auch damit leben, dass dazu gar nichts gesagt wird. Obwohl ich dazu sagen muss, in der Regel passiert doch was in mir. Auch wenn ich es nicht zugeben will. Liebe bläht sich nicht auf, macht nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Dann steht hier, Liebe ist nicht unanständig. Ja, manchmal neigt man vielleicht dazu, Dinge nicht ganz so super zu lösen. Liebe sucht nicht das Ihre. Das heißt, Liebe stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Liebe lässt sich nicht reizen. Werdet ihr gereizt von irgendetwas? Ja, das hat auch mit dem zu tun. Wie sieht mich der andere oder die andere? Dann finden wir die Aussage, Liebe rechnet das Böse nicht zu. Aber der hat doch. Liebe listet an dieser Stelle nicht auf. Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Das geschieht ihm aber recht. Nein. Liebe freut sich an der Wahrheit, steht dann. Und dann kommen die Hämmer. Da steht, Liebe erträgt alles. Liebe glaubt alles. Liebe hofft alles. Liebe erduldet alles. Also beim ersten, Liebe erträgt alles, werden wir schon mal etwas kürzer. Liebe glaubt alles, noch ein bisschen kürzer. Liebe hofft alles, Liebe erduldet alles und Liebe hört nicht auf. Eine Frage an euch. Wer liebt so? Ich muss von mir aus sagen, ich kann es nicht. Wie es bei euch aussieht, das müsst ihr beantworten. Jeder sich selbst. Und dann steht dieses Wort der Jahreslosung da, alle Dinge in der Liebe geschehen lassen. Ist das eine Herausforderung? Ich sage ja. Eine wahnsinnige Herausforderung für jeden von uns. Eine Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen müssen. Und das fängt in der Familie an, das geht dann weiter im Beruf, am Arbeitsplatz, in den Freundschaften, die wir haben, in den Beziehungen zu anderen Menschen. Auch wenn wir jemanden zum allerersten Mal sehen. Und ihr kennt das alle. Ihr trefft jemanden und der macht den Mund auf und der sagt, weil er ihn unsympathisch findet. Oder aber, ha, super, weil er ihn sympathisch findet. Und da steht, alle Dinge lass in der Liebe geschehen. Ich kann euch nur eins sagen. Keiner von uns wird das so machen können, dass er sagen kann, ich praktiziere das. Sondern wir alle brauchen die Hilfe von Gott. Wir brauchen den einen dort oben, zu dem wir kommen und sagen, Herr, gib uns die Kraft. Gib uns das Gefühl auf der einen Seite, aber auch den Verstand, dass wir in diesem Sinne hier Liebe praktizieren. Und wenn wir dazu uns entschieden haben und wenn wir sagen, ja, lieber Gott, wir wollen, dass du mit uns bist, dann bedeutet das für dich und für mich, dass wir diese Liebe in jedem Augenblick unseres Lebens so zum Ausdruck bringen wollen. Das können wir nur, wenn Gott neben uns steht und uns die Kraft dazu gibt, die Sicht dazu gibt und uns hilft, dass wir das auch entsprechend umsetzen. Wenn wir versuchen, es selbst aus uns zu tun, werden wir scheitern. Ganz schnell scheitern. Aber mit Gott an der Seite wird es uns gelingen. Deshalb mach dir immer bewusst, da steht jemand neben dir, nicht nur dein Engel, sondern Gott selbst. Der möchte, dass du das so lebst. Und dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Bevor ich meinen Mund aufmache und etwas sage, überlege, was du sagst. Ich will dazu gleich noch eine Geschichte erzählen. Es war eine Kinderfreizeit, Jahre zurück. Bei dieser Kinderfreizeit hatten wir die Altersgruppe, ich glaube, der Älteste war 17 und der oder die Jüngste 7, glaube ich, ja, 7 oder 8. Und dann ist bei dieser Kinderfreizeit etwas vorgefallen. Und wir haben im Helferkreis darüber gesprochen und haben dann gesagt, was machen wir? Wie reagieren wir auf das, was hier passiert ist? Und ich weiß nicht, wie viele Helfer wir insgesamt hatten. Ich sage mal, wenn wir jetzt 10 Helfer hatten, da waren ungefähr die Hälfte, gut die Hälfte, mehr als die Hälfte, glaube ich, war, die sagten, die Person muss heimgeschickt werden. Und ich habe dann damals gesagt, Leute, das ist nicht gut, was da gewesen ist. Kann es bis heute nicht gut heißen. Aber das war ein Blödsinn, den sie gemacht haben. Wenn sie etwas lernen, diejenigen, die daran beteiligt waren, dann müssen wir ihnen noch eine Chance geben. Und wir haben dann entschieden, okay, sie sollen diese Chance bekommen. Und ich habe dann, es waren 5, die an dieser Sache beteiligt waren, die habe ich dann gerufen und habe gesagt, also passt auf, es stand auf der Kippe, aber wir haben entschieden, ihr könnt bleiben, aber es darf nichts weiteres von eurer Seite dazukommen. Wenn etwas dazukommt, wo das über einen normalen Scherz hinausgeht, dann habt ihr damit eure Fahrkarte gelöst, dass ihr nach Hause fahren dürft. Okay, die Freizeit ging weiter ohne Probleme. Sonntag war die Freizeit zu Ende, die 3 Wochen um. Am Donnerstag haben sich 2 aus der Gruppe gemeinsam, es waren ein Junge und ein Mädel, in einer Dusche eingeschlossen. Und dann kamen natürlich die Kinder. Wir haben den Namen genannt von den beiden, die dort gemeinsam in der Dusche waren. Und das Wasser ist gelaufen, das hörte man ja auch. Die sind gemeinsam in der Dusche. Und dann bin ich dorthin gegangen, damals als Leiter dieser Freizeit, und habe dann ihnen gesagt, also ich erwarte, dass ihr in 20 Minuten bei mir im Büro seid. Und dann reden wir. Ich habe die anderen Mitleiter an dieser Stelle gar nicht gefragt, was sollen wir da machen, sondern ich habe die beiden geholt, die kamen dann auch, und dann habe ich den beiden verkündet, ich kläre ab, aber ihr fahrt morgen nach Hause, Freitag. Wir haben dann am Abend gemeinsam in der Gruppe der Verantwortlichen darüber gesprochen und dann haben die gesagt, Rainer, mach doch den Aufstand nicht. Am Sonntag geht's eh nach Hause. Und ich habe gesagt, nein, Leute, wir haben gesagt, es darf nichts mehr passieren. Das geht nach Hause. Ich war der Einzige, der eigentlich dafür plädiert hat, aber ich habe gesagt, ich lasse mit mir dann nicht drüber reden, die fahren nach Hause, keine Frage. Die fuhren nach Hause, hatten das Glück, dass jemand eine Mutter von einem Mädel, die war irgendwo unterwegs und kam dann bei der Freizeit vorbei und fuhr dann auch genau in die Richtung, die die beiden auch mussten. Und da habe ich sie gefragt, ob sie sie mitnehmen würden. Ansonsten hatte ich das Okay auch von den Eltern von den beiden, dass ich sie in die Bahn setzen darf, denn die waren so 14, 15 Jahre alt, dass sie alleine nach Hause fahren. War alles in Ordnung. Ungefähr, lass es einen Monat später gewesen sein, traf ich den Jungen. Und der sagte mir, Rainer, ich muss dir eins sagen, du warst mutig. Ich sage, wieso mutig? Ja, du hast uns nach Hause geschickt. Ich meine, das hatte für ihn keine Folgen und für das Mädel auch keine weiteren Folgen. Und dann sagte er mir etwas. Wir haben gewettet, dass nichts passieren wird. So kurz vor Ende der Freizeit, da wird nichts passieren. Und ich sagte dann, wisst ihr, wenn ich etwas sage, dann meine ich das auch. Und dann spielt es keine Rolle, wie viel Zeit dann noch dahin ist. Aber das zählt dann auch. Ja, sagt er, das haben wir begriffen. Und wir haben uns überlegt, wer von den Fünfen kann sich so etwas leisten, dass zu Hause eben nicht kein großer Aufstand geschieht. Und dann fiel die Wahl eben auf uns beiden, weil man gesagt hat, naja, eure Eltern werden am wenigsten Aufstand machen. Die Mutter von dem Jungen, die hat mir zwar im Nachhinein gesagt, also das hätte ich von meinem Sohn überhaupt nicht gedacht. Als ich sie dann auch später mal getroffen habe und dann gesprochen habe und dann sagte ich ihr, also wenn er sich nächstes Jahr wieder anmeldet für eine Freizeit, ich nehme ihn wieder mit. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Der fährt auf keine Freizeit mehr. Ich sage, überleg dir das gut. Das war ein Streich, den sie gespielt haben, aber der ist dann doch mitgefahren. Aber interessant ist die Aussage dieses Jungen, der mir sagte, Rainer, wir haben gewettet. Überlege, bevor du etwas sagst, was du sagst. Und gerade in der Kindererziehung ist das ja wichtig, wenn ihr eurem Sprössling sagt, also wenn du das nochmal machst, dann, das kann ich vielleicht noch einmal wiederholen. Aber wenn das Kind dann das trotzdem macht, muss das folgen, was ich angedroht habe. Wenn ich es nicht mache, habe ich verloren. Alles sollte in Liebe geschehen. Das bedeutet nicht, dass man mit mir alles machen kann. Aber Liebe sollte zum Ausdruck kommen. Und das ist nur dadurch möglich, und damit möchte ich meine Predigt abschließen, wenn wir einen hinter uns haben, der uns Mut und Kraft gibt und der uns auch Weisheit schenkt, das Richtige zum richtigen Augenblick zu tun oder zu sagen. Gott segne euch. Amen. Ja, unser Vater im Himmel, das, was wir gerade gesungen haben, gerade in der letzten Strophe, das in unserem Leben, in allem, was wir tun, was wir sagen, du zu lesen bist, deine Liebe zu uns sichtbar wird. Und dass wir diese Liebe in jedem Augenblick auch leben. Und alles, was wir tun, das lass uns in deiner Liebe praktizieren. Danke, dass du uns damit die Kraft schenkst, die Führung durch deinen Heiligen Geist, den Mut gibst und dann in jedem Augenblick neben uns bist und uns dabei auch hilfst, das umzusetzen. Darum bitten wir dich, nicht nur jetzt für die kommende Woche, sondern für unser gesamtes Leben und danken dir, dass du unseren Wunsch auch nachkommst und uns damit hilfst. Amen. Amen.